HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. Wenn in Berlin der Name Jochen Flassbart fällt, dann kommt es recht regelmäßig vor, dass die Leute sagen, ach ja, der eigentliche Umweltminister. Dabei ist Flassbart ja nur, in Anführungszeichen, einer der Staatssekretäre im Bundesumweltministerium. Allerdings ein besonders mächtiger, erfahrener und kundiger Staatssekretär. Und deshalb sprechen wir mit Jochen Flassbart im Vorfeld der Weltklimakonferenz, die ja am Montag im polnischen Katowice beginnt. Er wird dort einer der wichtigsten deutschen Unterhändler sein, berät mit darüber, wie der Weltklimavertrag, der 2015 in Paris beschlossen wurde, der nun konkret umgesetzt werden soll. HR-Info, das Interview, heute mit Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Hallo, Herr Flassbart.
Hallo.
Herr Flassbart, trauen Sie sich überhaupt noch nach Katowice zu fahren?
Warum sollte ich mich nicht trauen? Das wird eine wichtige Konferenz. Die wird anstrengend, aber ich freue mich auch drauf, weil das natürlich genau die Gelegenheiten sind, bei denen man was bewegen kann.
Ich habe das gefragt, weil Sie bringen was nicht mit, worauf ganz viele dort, glaube ich, gewartet hatten, nämlich einen konkreten deutschen Plan zum Ausstieg aus der Kohle. Da sollte ja eigentlich in diesen Tagen die Entscheidung kommen, die ist jetzt aber auf nächstes Jahr verschoben.
Ich glaube, das ist eine sehr deutsche Sichtweise. Ich glaube nicht, dass in Katowice Leute genau auf diesen Plan warten.
Na, ich habe mit Kollegen gesprochen, die wirklich bei allen Klimagipfeln dabei waren, die sich auch sehr intensiv jetzt wieder darauf vorbereitet haben. Und die haben gesagt, auch bei allen Vorbereitungstreffen, da saßen immer Leute aus den unterschiedlichsten Ländern, Brasilien, was auch immer. Die haben gesagt, wir sind echt mal gespannt, was Deutschland da vorlegt. Weil ganz viele sagen, das könnte auch eine Blaupause eben sein für andere Länder, hat ihre Ministerin selbst gesagt. Das, was wir da machen, das könnte schon ein Beispiel sein für viele weitere Länder.
Ja, das wird es auch sein, so hoffe ich jedenfalls. Denn natürlich müssen wir was liefern. Wir müssen unsere Energieversorgung komplett umbauen. Das fällt uns erkennbar schwer, wie das anderen Ländern auch entweder jetzt schon schwerfällt oder künftig schwerfallen wird. Insofern wird auf den Prozess gesehen, aber das ist nochmal, davon bin ich sehr überzeugt, nicht das, was die Diskussionen in Katowice wirklich prägen wird. Das ist was, was die nationale Diskussion bei uns prägt, weil es ist immer in Deutschland dann auch eine Debatte, wenn international über Klimaschutz verhandelt wird, wie stehen wir eigentlich selbst da? Und das ist auch ganz verständlich, dem müssen wir uns stellen. Und es wäre für uns ein Stück leichter gewesen, wenn die Strukturwandelkommission hätte zu Ende tagen können und schon eine Empfehlung abgegeben hat. Das ist jetzt nicht so, aber auch damit muss man dann irgendwie umgehen.
Aber Deutschland ist schon ein Land, auf das international auch geschaut wird, oder?
Ja, und es ist interessanterweise so, dass man eigentlich sogar noch ziemlich gnädig mit uns ist. Also Häme oder sowas habe ich in den Verhandlungen noch nie gehört, auch noch nicht Sätze wie, jetzt seht doch mal zu, dass ihr irgendwie erstmal zu Potte kommt. Wir haben nach wie vor einen guten Ruf und es gibt ja auch Gründe dafür. Wir sind zum Beispiel mit dem Umbau unserer Energieversorgung auf einer Seite ja schon sehr weit gekommen, dass über 35% unseres Stroms inzwischen auf erneuerbarer Basis basiert, das hätte auch ich vor 10 Jahren überhaupt noch nicht für möglich gehalten. Das ist der gute Teil. Dafür gibt es auch viel Bewunderung, weil wir eine der größten Volkswirtschaften der Welt sind. Und wenn der Strom einschließlich des gesamten Industriestroms schon so sehr von Wind und Sonne geprägt ist, das ist schon eine große Leistung. Da, wo wir schlecht sind, ist, dass wir das Alte eben nicht in gleichem Maße abgebaut haben. Und das fällt politisch deshalb schwerer, weil diejenigen, die sozusagen von dem Neuen profitieren, die sind noch nicht in voller Breite sichtbar und andere sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, um die regionalen Wirtschaftsstrukturen, haben Sorgen, wie es eigentlich weitergehen soll und das fällt Politik immer schwerer.
Also man fragt sich das ja wirklich manchmal, warum Deutschland international irgendwie immer noch so eine Vorbildfunktion hat. Sie haben ja schon teilweise gesagt, wo es hapert. Also wenn man mal schaut, Deutschland hat seine Klimaziele oder wird seine Klimaziele für 2020 verfehlen. Wir haben uns jetzt neue Ziele gesetzt für 2030. Ich frage mich da halt immer, wie optimistisch sind Sie da eigentlich, dass wir das noch hinkriegen? Weil wenn man mal schaut, dass zum Beispiel man das Gefühl hat, der CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer, dass sich gerade auf dessen Gebiet ja sehr wenig tut. Und das ist ja ein ganz zentrales Gebiet, der Verkehr. Da hat sich in den letzten Jahren wenig getan. Da sieht es im Moment auch nicht so aus, als ob sich da viel tut. Also haben Sie manchmal das Gefühl, dass Deutschland noch von der Glorie der Vergangenheit lebt, wenn andere Länder auf uns gucken und sagen, Mensch, nicht schlecht?
Ja, das stimmt. Wir waren in der Vergangenheit ja auch sehr engagiert. Wir sind es auch jetzt noch, obwohl wir eben in Bereichen den Strukturwandel nicht so schnell hinbekommen. Aber die Leute erkennen, dass wir das auch schmerzhaft finden. Also es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, naja, wir verfehlen unsere Ziele, ist egal. Oder ob man erkennt, dass man das als Niederlage empfindet. Ich empfinde das jedenfalls so, andere vielleicht nicht ganz so. Aber das macht, glaube ich, einen Unterschied, ob es eine Egalhaltung ist oder eine, die engagiert nach vorne guckt und sagt, wir wollen das aber in jedem Fall hinbekommen. Und ich bin auch davon überzeugt, wir werden das hinbekommen. Unsere Achillesferse im Energiebereich ist die Kohle. Da bin ich ganz sicher, dass wir jetzt eine Lösung finden werden. Und dann ist Deutschland natürlich sehr autogeprägt. Einmal von unserer Industriestruktur. Das ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Aber auch aufgrund unserer Wirtschaftskraft und der Lage innerhalb Europas. Es ist ja nicht nur der Pkw-Verkehr, sondern es ist auch der enorme Lkw-Verkehr, der uns zu schaffen macht. Und bei dem es nicht so ganz leicht ist, technische andere Lösungen zu finden. Auch da machen wir uns auf den Weg. Aber insgesamt, glaube ich, wird gesehen, dass wir uns in all diesen Sektoren schon auch um Lösungen bemühen.
Aber ist das wirklich so, dass Deutschland immer gerne will? Wenn wir jetzt mal kurz auf die EU-Ebene schauen, da gab es ja auch noch eine Meldung vor diesem Gipfel. Die EU-Kommission hatte ja geplant, der zuständige Kommissar in Katowice für die EU schärfere Klimaziele für 2030 zu präsentieren, so als positives Signal. Das wird aber nicht passieren, weil es gab keine Unterstützung oder nicht genug Unterstützung dafür, unter anderem nicht aus Deutschland. Warum denn eigentlich nicht?
Naja, wir als Umweltministerium hätten das schon mitgemacht.
Aber es gab eben nicht alle in dieser Regierung.
Genau, und die Bundeskanzlerin hat auch deutlich gemacht, dass sie das für im Augenblick für falsch hält. Und es gibt auch Teile daran, die ich verstehe. Gestern Abend war ich mit dem früheren Umweltminister Klaus Töpfer zusammen und er hat gesagt, na, ihr seid ja vielleicht tapfer, verfehlt die Ziele für 2020 und als Antwort wollt ihr geben, dass man als nächstes mal die nächsten Ziele noch höher setzt. Das
genau.
Ist doch auch nicht glaubwürdig.
Wer soll euch das glauben?
Ja, ganz genau, wer soll euch das glauben? Und insofern verstehe ich die Zurückhaltung schon, wenn man hinterherhinkt, dann zu sagen, als nächste Antwort sagen wir, wir machen die bisherigen Ziele, die wir für 2030 haben, einfach nochmal ein bisschen höher. Das hat auch nicht so eine ganz große Überzeugungskraft. Letztendlich meine ich ja, dass es fast egal ist.
Was ist fast egal?
Ob man jetzt schon die Ziele erhöht oder nicht, weil der EU-Kommissar Miguel Cañete die Erhöhung ankündigen wollte, ein höheres EU-Ziel, basierte ja auf der Berechnung der EU-Kommission, dass alles das, was wir jetzt schon beschlossen haben, im Bereich des Emissionshandels, außerhalb des Emissionshandels, wir haben eine neue erneuerbaren Energienrichtlinie im Sommer beschlossen, also wir wollen insgesamt nicht nur in Deutschland sehr viel mehr erneuerbare Energien ausbauen, als das bisher vorgesehen war in ganz Europa, und wir haben eine neue Energieeffizienzrichtlinie, die sehr viel schärfer ist als das, was wir bisher hatten. Und wenn man das alles zusammennimmt, kommt man auf eine Einsparung bis 2030 insgesamt von 45% bezogen auf 1990 und unser Ziel ist bisher 40%.
Also Sie sind einfach vorsichtig und sagen, na, lass uns mal lieber nicht 45 sagen, mal gucken.
Ganz genau. Das war, glaube ich, die Überlegung bei einigen anderen, die gesagt haben, wir müssen das ja jetzt noch nicht ankündigen und es ist vielleicht auch nicht das Glaubwürdigste auf der Welt, gerade wenn man sich erkennbar schwer tut, dann als erstes mal wieder die Backen aufzublasen und zu sagen, dafür können wir aber 2030 noch mehr.
Sehen Sie jetzt aber nicht als schlechtes Vorzeichen für den Gipfel in Katowice?
Nein, ich hätte es am Ende so wie Miguel Cañete gleichwohl mitgemacht oder auch für richtig gehalten, weil man natürlich ein Signal sendet, Europa will sich an dem Prozess, dass wir über die Zeit die Klimaziele verschärfen müssen, alle auf der Welt, wollen wir uns beteiligen und wir wollen nicht bis zum letzten Datum, das soll ja bis 2020 geschehen, warten, sondern wir signalisieren das jetzt schon mal. Ich glaube, das wäre nicht so ganz schlecht gewesen. Die Stimmung ist im Augenblick in Europa nicht so. Und deshalb, glaube ich, werden wir trotzdem unseren Partnern in Gesprächen vermitteln können, dass unsere Maßnahmen, die wir schon umgesetzt haben, auf den Weg gebracht haben, eben zu einer höheren Treibhausgasminderung führen. Und das ist vielleicht auch schon mal ein Signal.
Sie hören hr-Info, das Interview mit Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, der für Deutschland zum Klimagipfel nach Katowice fährt. Herr Flassbart, bevor wir jetzt weiter über die inhaltlichen Fragen des Gipfels reden, würde ich Sie gern persönlich ein bisschen besser kennenlernen und vorstellen, weil es gibt sicher Hörer, die jetzt noch nicht alles über Sie wissen. Machen wir mal so eine kleine Schnellfragerunde. Alter?
56.
Geboren?
In Duisburg-Rheinhausen.
Sind Sie so eine rheinische Frohnatur?
Ja, also im Grunde Duisburg empfindet sich weniger als Rheinland als Kohlenpott. Ja, also ich hätte als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener immer gesagt, ich bin Kohlenpötter. Dann bin ich dann irgendwann mal nach Bonn umgesiedelt. Seitdem bin ich definitiv ein Rheinländer. Jetzt bin ich meistens in Berlin. Also man hat verschiedene Wurzeln sozusagen.
Was haben Sie studiert?
Volkswirtschaft.
Warum?
Ja, das war eigentlich gar nicht mein Wunsch. Und ich wollte eigentlich Biologe werden. Ich hatte mich schon als Jugendlicher für Naturschutz interessiert. Und dann ist das ja auch nicht ganz fernliegend, Biologie studieren zu wollen. Und
wollten die Eltern, dass sie was Anständiges lernen?
Nee, die Eltern haben mich da nicht beeinflusst oder das jedenfalls gar nicht versucht, sondern wollten, dass die Kinder das machen, was sie für sich herausgefunden haben. Und kurz bevor ich mich in Münster eingeschrieben habe für Studium, mit der Absicht, es sollte Biologie sein, war ich auf einer Podiumsdiskussion mit dem Unternehmen Krupp Stahl in Rheinhausen damals noch. Inzwischen gibt es das in Rheinhausen ja nicht mehr. Und es ging um Schlackedeponien und so weiter, die in einem Naturraum, einem der wenigen in einer industriellen Stadt errichtet werden soll. Und auf dieser Diskussion war ich gnadenlos unterlegen, obwohl ich meinte, ich hätte die besseren Argumente. Aber die wirtschaftlichen Argumente waren so erdrückend und ich habe dem nichts entgegensetzen zu können und habe ich gedacht, jetzt studierst du Volkswirtschaft, das lässt du dir nicht nochmal bieten.
Lag das nicht vielleicht auch daran, dass Sie einfach noch sehr jung waren und die anderen vermutlich 20 Jahre mehr Lebenserfahrung und mehr Argumente hatten?
Ach, als Jugendlicher in dem Alter fühlt man sich manchmal trotzdem schlauer, selbst wenn es nicht stimmt.
Sie haben gesagt, Sie haben sich damals schon für Umweltschutz und so interessiert. Wie kam das? War das einfach so, naja, in Ihrer Familie haben das auch alle gemacht oder hatten Sie so eine Art, um es mal überhöht zu sagen, Erweckungserlebnis?
Na, das ist eigentlich eine wirklich sehr persönliche Geschichte aus der Kindheit. Viele in meinem Alter kennen Enid Blyton Bücher, glaube ich.
Die
ganz
Freunde
genau,
und so.
Ganz fünf Freunde, Insel der Abenteuer und so weiter. Und da gab es in einem Buch den Jack, der war Ornithologe und irgendwie, also Vogelkundler. Und irgendwie habe ich gedacht, das will ich auch. Und das war mit 10. Und dann hat meine Tante mir ein Fernglas geschenkt und meine Eltern einen Vogel Bestimmungsbuch und irgendwie ist es von da aus in die Richtung gegangen.
Und Sie waren dann ja auch lange Chef vom NABU, vom Naturschutzbund Deutschland.
Ja, so ist es. Bis 2002, Anfang 2003, hat Jürgen Trittin mich dann angerufen, ob ich nicht ins Umweltministerium wechseln wollte. Und nachdem ich da zu dem Zeitpunkt 10 Jahre NABU-Präsident war, habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ganz gut, nicht immer nur zu fordern, sondern auch mal zu machen. Und dann bin ich damals als Abteilungsleiter ins Umweltministerium gewechselt.
Nicht nur fordern, sondern machen ist ein gutes Stichwort. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Wir haben nämlich eine Interviewbox, die wir unseren Gästen immer überreichen. Und die dürfen Sie mal aufmachen und unseren Hörern erzählen, was drin ist.
Okay, also hier habe ich eine Box. Da steht HR Info drauf. Die 50 besten Spiele zur Frustrationstoleranz.
Das habe ich Ihnen mitgebracht, weil ich mich nämlich gefragt habe, jemand, der lange Chef vom NABU war und dann große Wünsche, sicherlich Hoffnungen hatte, wie geht's dem, wenn der dann in der Politik ankommt. Sie können sich mal das eine Spiel angucken, was ich Ihnen markiert habe.
Soll ich das mal vorlesen?
Sie können mal den Titel sagen.
Erste-Hilfe-Koffer bei Frust steht hier.
Und genau, das ist so eine Art, ich packe meinen Koffer. Aber Die Kinder, es ist nämlich eigentlich ein Kinderbuch, aber vielleicht ist es für Sie auch nicht so schlecht, müssen dann nämlich sagen, ich packe meinen Koffer oder ich packe in meinen Frustkoffer rein, dass ich bei Frust, keine Ahnung, genau, in Kissen haue. Was machen Sie bei Frust?
Hier steht, bei Frust kann ich erstmal tief durchatmen und solche Sachen. Ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, ein ziemlich positiver, optimistischer Mensch. Also insofern schon ein richtiger Rheinländer. Und ich kann das schon auch abprallen lassen. Manchmal ärgert man sich natürlich wahnsinnig und denkt buchstäblich, man kann in die Tischkante beißen. Aber letztendlich geht es nie so richtig tief, sondern ich glaube, wenn man auch Lust dran hat, Dinge zu bewegen, dann muss man auch akzeptieren, dass das nicht immer ein Weg ist, der nur gerade ist, sondern dass man Umwege gehen muss. Und wenn man das einmal verstanden und für sich akzeptiert hat, dass Veränderungen eben auch Widerstände auslösen, dann geht's, glaube ich.
Aber die Diskrepanz zwischen dem, was Sie sicherlich gerne hätten und dem, was tatsächlich gemacht wird, ist doch oft so groß. Also wie kommt man da ohne Frust durch?
Ja, weil es rückblickend eben doch nach vorne geht. Wir haben ja eben schon über die Kohle gesprochen. Als ich vor 5 Jahren vom Uber ins Ministerium zurück bin als Staatssekretär, da war völlig klar, und ich habe das mit der damaligen neuen Umweltministerin Barbara Hendricks auch sofort besprochen, unser großes Thema wird die Kohle sein. was für eine Sozialdemokratin aus Nordrhein-Westfalen, für Barbara Hennigs, auch keine leichte Aufgabe ist. Und das war eine Zeit, da hat beispielsweise der Wirtschaftsminister aus Nordrhein-Westfalen, der damalige, noch Interviews gegeben und gesagt, wir werden noch weit bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein Kohle verstromen. Davon hört man überhaupt nichts mehr. Mhm. Es war dann wenige Jahre später, dass es hieß, naja, bis in die 40er Jahre rein. So, und mein Eindruck ist, das, was die Strukturwandelkommission demnächst vorschlagen wird, nochmal eine kürzere Frist sein wird. Auch die 40er Jahre werden von niemandem mehr mit großer Ernsthaftigkeit genannt. Und das zeigt ja doch, dass es einen ziemlichen Erkenntnisprozess gibt. Und bin deshalb ganz zuversichtlich, dass die Änderungen kommen. Man muss sie eben frühzeitig angehen. Manchmal ist es zu langsam und man muss immer mitdenken, dass viele Menschen von Veränderungen betroffen sind, ne? Und sich dann bedroht fühlen. Und das ist etwas, das habe ich mir allerdings so nicht früher vorgestellt, wie sehr Populisten davon profitieren, wie Populismus sozusagen als Gift in die Gesellschaft einsickert. Und wenn mich etwas frustriert und ich dieses Frustbruch bräuchte mit den Anleitung, dann ist es in Teilen der Gesellschaft, nicht nur in unserem Land, Abkehr von Wertebasiertheit, von liberalen, weltoffenen Gesellschaften sozusagen, die Abkehr von der Kraft des guten Argumentes, ja, egal wie sehr man sich streitet, aber darauf zu vertrauen, dass ein gutes Argument auch eine Chance hat, sich durchzusetzen, das erfüllt mich schon mit Sorge.
Nochmal, um herauszufinden, wie Sie als Typ so arbeiten, wie geht man an so eine Weltklimakonferenz ran? Wissen Sie bei den Verhandlungen vorher schon ganz genau, wie Sie da vorgehen wollen? Sprechen Sie sich mit Kollegen ab, irgendwie einer ist der Good Cop, einer ist der Bad Cop, oder ergibt sich das alles, wenn man dann da ist?
Also als erstes ist es mal so, dass ich vieles auch nicht verstehe.
Inhaltlich oder sprachlich?
Sprachlich, glaube ich, geht's dann schon. Aber inhaltlich ist das in weiten Teilen so speziell und so technisch, dass wenn man in bestimmten Diskussionssträngen nicht pausenlos drin ist, man das nicht erfassen kann. Und auch als jemand, der das schon lange macht, ist man dann auf die Expertinnen und Experten angewiesen, die einem das erklären, die das auch reduziert erklären, dass man den Kern der Auseinandersetzung verstehen kann. Und das braucht man dann in den Wochen vorher, dass es intensive Gespräche mit den eigenen Leuten gibt, die einem sagen, wie die Verhandlungen laufen, wo sozusagen Scheindebatten sind, die man nicht so ernst nehmen muss und wo es wirklich um was geht. Das ist also der eine Strang. Man muss vorher gut gebrieft sein, aber man darf nicht die Illusion haben, dass man das bis ins Letzte durchdringen kann und das ist dann auch für die politische Ebene, für die Staatssekretäre und die Minister nicht erforderlich. Ich glaube, das, was gut und wichtig ist, dass es ein Netz von Verhandlern, von politischen Verhandlern gibt, die sich auch kennen. Da Regierungswechsel ja zur Demokratie gehören und deshalb überall auf der Welt immer mal auch Minister wechseln, ist das ja keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb ist es auch wichtig, dass in dem Vorlauf immer mal so etwas wie Vorkonferenzen stattfinden. Das war jetzt gerade in Krakau vor wenigen Wochen. Und natürlich kennt man über die Zeit viele und manche, die ich als NABU-Chef kennengelernt habe und die damals auch in Verbänden waren, sind inzwischen auch Minister oder Staatssekretäre. Manche, die ich als Abteilungsleiter irgendwo kennengelernt habe, sind in höhere Funktionen gekommen, sodass man über die Zeit schon auch ein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann und bei dem auch Vertrauen aufgebaut ist.
Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, ist heute zu Gast in hr-info das Interview. Herr Flassbart, was muss denn am Ende von Katowice als Einigung stehen, damit Sie sagen, das war jetzt ein Erfolg?
Ja, das ist diesmal tatsächlich eine wichtige Konferenz. Letztlich nicht wichtig sind sie irgendwie alle, ja, aber es ist eine, bei der es auch Entscheidungen geben muss, wie es damals in Paris auch war. Natürlich nicht ganz von der Dimension wie in Paris, aber wo es schon darum geht, werden wir das internationale Völkerrecht so komplett machen im Klimaschutz, dass es dann auch anwendbar ist.
Ist es nicht vielleicht sogar noch schwieriger als in Paris? Weil jetzt müssen Sie ja wirklich konkret sagen, wie kommen Sie dahin, dass wir maximal 2 oder besser noch 1,5 Grad Erderwärmung hinkriegen?
Nicht mal das steht in Katowice an, sondern wenn man so will, in Paris haben wir das große internationale Gesetz gemacht, den Pariser Klimavertrag. In Deutschland würde man eben Gesetz sagen. Und jetzt geht es darum, die Ausführungsbestimmungen, bei uns würde man Verordnungen sagen, Umsetzungsregeln, die müssen in Katowice besprochen werden. Es wird festgelegt, wie beispielsweise die Emissionen eines Landes, die Treibhausgasemissionen eines Landes gemessen und berichtet werden.
Das heißt, eine sehr technische Sache, die da
festgelegt wird. Und das meinte ich eben, die kann man in bestimmten Ebenen auch noch verstehen, aber irgendwann wird es eben auch so technisch, dass man es, wenn man nicht damit intensiv lange befasst ist, auch nicht so gut verstehen kann. Aber es geht eben darum, wie werden Inventare, so heißt das dann in dem Fachbegriffen, also für die verschiedenen Treibhausgase. Es gibt ja nicht nur Kohlendioxid, es gibt Methan, es gibt viele andere Treibhausgase und die müssen ja irgendwie erfasst werden und dabei kann man natürlich auch schummeln. Und nachdem der internationale Klimavertrag im Wesentlichen auf der Währung Vertrauen aufbaut, muss man sicherstellen, dass das auch alle nach den gleichen Prinzipien machen, dass das transparent ist, dass man das nachvollziehen kann.
Wir haben diese Woche nochmal einen Bericht gehabt des UNO-Umweltprogramms UNEP, den ich ziemlich ernüchternd fand, weil die haben jetzt gesagt, der Ausstoß der Treibhausgase war im letzten Jahr auf Rekordhoch und die haben ziemlich klar gesagt, die Staaten müssen ihre Anstrengungen verdreifachen, wenn wir diese Klimaziele, diese Erderwärmungsziele noch erreichen wollen. Jetzt sagen Sie, wir reden da aber eigentlich erstmal nur über das Technische. Müsste man nicht eigentlich über ganz andere Dinge reden in Katowice?
Ja, das findet ja auch statt. Also es gibt verschiedene Ebenen bei einer so großen Klimakonferenz. Man fragt sich ja auch, jedenfalls mein Freundeskreis fragt mich, was machen eigentlich 20.000, 25.000 Leute bei einer Konferenz? Das ist doch völlig ausgeschlossen, dass die miteinander irgendwas verhandeln können. Und das tun sie ja auch gar nicht, sondern das ist ein relativ kleiner Kreis, der da verhandelt. Und der Rest ist wie ein großer Markt, ein Markt der Möglichkeiten. Es finden unendlich viele Sitzungen, Veranstaltungen, Besprechungen statt. Und da geht es dann um ganz konkrete Sachen. Und so ist das gesamte Pariser Abkommen auch aufgebaut. Die Staaten verpflichten sich dazu, ein Klimaschutzziel, was sie selbst für sich definieren, zu erreichen, indem sie sagen, wir wollen das und das mindern, sagen wir mal um so und so viel Prozent, wird das Völkerrecht. Das heißt, die Entscheidung, wie viel ich tue, die liegt beim eigenen Land. Aber sobald man es gesagt hat, ist man dann rechtlich daran gebunden. Es sei denn, man tritt aus, wie die USA das gemacht haben, dann ist das natürlich nicht mehr der Fall.
Aber wenn Sie jetzt sagen, was die Länder zugesagt haben, das, was die Länder im Moment zugesagt haben, bringt uns auf 3-3,5% Erderwärmung. Also wir sind weit von den Zielen entfernt.
3,5 Grad. Ja, und da kann man sagen, wir wollen ja bei 1,5 und 2 Grad sagen, das kann ja nicht funktionieren. Bevor wir das Pariser Abkommen abgeschlossen haben mit den Zusagen und Verpflichtungen der Staaten, wären wir in einer 5 bis 6 Grad Welt gelandet. Man sieht, das funktioniert und es funktioniert noch nicht ausreichend. Und deshalb hat UNEP, ja, das UN-Umweltprogramm, ja absolut recht. Ich finde es nur immer schwierig, wenn das, ich gucke gerade wieder auf das Frustrationstoleranzbuch, wenn das mit so einer erschöpften Aussage kommt, mit so einer frustrierenden Aussage. Ihr schafft es ja nicht, ihr müsstet dreimal so schnell sein. Ich glaube, dann hat man nicht Lust, schneller zu laufen, wenn man das immer wieder gesagt kriegt.
Das ist kontraproduktiv, was Sie da machen, finden Sie?
Nein, ich will das gar nicht kritisieren. Ich will das nur ein Stück anders drehen. Ja, ich würde sagen, guck mal, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir besser werden können. Und das genau müssen wir jetzt immer wieder zeigen.
Sie haben vorhin gesagt, dass es ein wichtiger Gipfel ist, dass es aber gar nicht so leicht sein wird, irgendwie zu sagen, ist es ein Erfolg oder nicht, weil es einfach schwierige Themen auch sind. Aber versuchen Sie es trotzdem mal von den drei Optionen, die ich Ihnen nenne, sich eine auszusuchen. Was glauben Sie, wie sehen wir Sie am Ende dieser Klimakonferenz? Sind Sie dann irgendwie genauso froh und ergriffen wie 2015 in Paris, weil einfach doch wirklich ein großer Wurf gelungen ist? Sieht man Sie mit einem relativ pragmatischen Lächeln, weil irgendwie das Machbare geschafft wurde? Oder sind Sie vielleicht doch enttäuscht, weil die internationale Gemeinschaft eine Chance vertan hat, wirklich was zu erreichen?
Also ich vermute mal, dass es ein pragmatisches Lächeln ist, weil die Ergriffenheit von Paris, die kam ja dadurch, dass wir über mehr als ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte im Grunde darauf zugesteuert sind, ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen für alle Staaten der Welt zu schaffen. Und das ist gelungen, damals ja auch mit den beiden Zugführern USA und China. Das war schon ein ganz besonderer Moment. Diese Dimension hat es in Katowice nicht. Und deshalb glaube ich, wir müssen einfach unseren Job machen. Den müssen wir gut machen. Da werden wir auch als Deutsche und als Europäer gefordert sein, dass wir helfen, eine Lösung zu finden. Und wenn wir das gut gemacht haben, dann kann man auch lächeln.
Ich bin gespannt, wir werden das beobachten. Das war Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart in HR Info, das Interview. Wenn Sie gern mehr Informationen zur Sendung hätten oder den Podcast nachhören wollen, dann schauen Sie doch auf hrinforadio.de. Es verabschiedet sich Sabine Müller.